请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Juliane Miller. Folgendes haben wir am Donnerstag, den 30. April 2026, für Sie im Programm. Zuerst hören Sie die Nachrichten des Tages, danach folgt die Sendung vom Mosaik, in der Uta Rindfleisch über den Waldmarkt in Taipei berichtet. Danach folgt in Rund um die Insel mit Elon Huang Teil 2 des Interviews mit Heinz Lohmann über sein Buch über chinesische Sprichwörter. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Taiwan will zweite Energiewende vorantreiben. Taiwan im Pressefreiheitsranking auf Platz 28. Taiwanischer Präsident würdigt taiwanische und ausländische Musterarbeiter. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Der taiwanische Präsident Lai Ching-te hat heute angekündigt, dass die taiwanische Regierung weiter eine zweite Energiewende vorantreiben und die Widerstandsfähigkeit des Stromnetzes stärken werde. Damit soll die Stabilität der Stromversorgung garantiert und die Entwicklung der Industrie unterstützt werden. Auf der Feier zum 80. Jubiläum des staatlichen Energieversorgers Taipower am 30. April sagte Lai, dass Energiesicherheit nationale Sicherheit bedeute und Strom die Kraft eines Landes sei. Man müsse außerdem entschlossen auf Netto-Null zusteuern. Lai sagte weiter, die Regierung habe Taipower bereits dazu aufgefordert, den Plan für eine Stärkung des Stromnetzes frühzeitig zu implementieren und bis 2028 vorrangig Projekte in Schlüsselregionen und zur Grundversorgung abzuschließen. Maßnahmen zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit und der Verbesserung des Stromverteilungssystems hätten bereits Wirkung gezeigt. In Zukunft werde die Regierung die Katastrophenresilienz des Stromnetzes verstärken, um auf Klimaextreme zu reagieren, Projekte für ein smartes Stromnetz und mehr unterirdische Stromleitungen verlegen. Taiwan liegt in der Rangliste der Pressefreiheit 2026 auf Platz 28 mit einer Punktzahl von 75,44. Wie Focus Taiwan berichtete, ist Taiwan damit im Ranking der NGO Reporter ohne Grenzen um 4 Plätze abgerutscht. Die Lage der Pressefreiheit im Land wird allerdings weiter als zufriedenstellend bewertet. Alexandra Bielakowska, Advocacy Managerin des Asia-Pazifik-Büros von Reporter ohne Grenzen, sagte auf einer Pressekonferenz in Taipei, dass das taiwanische Medienumfeld trotz der niedrigeren Punktzahl in diesem Jahr weiterhin einer der sichersten Orte für Journalisten sei, auch im Vergleich mit anderen Demokratien. Cedric Alviani, Büroleiter des Asien-Pazifik-Büros von RSF, sagte, dass die Regierung im vergangenen Jahrzehnt zu wenige Maßnahmen ergriffen habe, um die Qualität der Nachrichtenberichterstattung zu stärken und das Recht der Öffentlichkeit auf zuverlässige Informationen sicherzustellen. Dies sei zu einem großen Problem geworden, welches negative Auswirkungen auf das demokratische System Taiwans habe. In der asiatisch-pazifischen Region rangiert Taiwan auf Platz 2, hinter Neuseeland, aber deutlich vor Ländern wie Australien, Südkorea und Japan. Während die Schweiz auf Platz 8 liegt, rutschte Deutschland um 3 Plätze auf Rang 14 ab. Österreich liegt derweil auf Platz 19. Am Vorabend des Internationalen Arbeitertages am 1. Mai hat der taiwanische Präsident Lai Ching-te die Beiträge von taiwanischen und ausländischen Arbeitern zur taiwanischen Wirtschaft gewürdigt. Am Donnerstagvormittag empfing er taiwanische und ausländische Musterarbeiter sowie ihre Familienangehörigen und Begleiter im Präsidialamt. Die Preisträger würden nicht nur den Geist von Handwerksmeistern in ihrer jeweiligen Branche verkörpern, sondern hätten alle auch einen beeindruckenden Lebensweg. Den Arbeitsmigranten dankte er im Namen Taiwans. Sie würden in Taiwan nicht nur hart arbeiten, um ihre Karriere voranzutreiben, sondern auch Taiwan helfen. Der Präsident betonte, dass kleine und mittlere Unternehmen der Grundpfeiler Taiwans seien. Unter den gemeinsamen Anstrengungen aller habe man im vergangenen Jahr beeindruckende Ergebnisse erzielt, darunter das beste Wirtschaftswachstum in 15 Jahren. Die Regierung werde in Zukunft weiter der Industrie dabei helfen, ihre Entwicklung voranzutreiben und die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Zudem sollen auch die Arbeitsbedingungen und Arbeiterrechte weiter verbessert werden, um sicherzustellen, dass die Früchte des Wirtschaftswachstums von der gesamten Bevölkerung geteilt werden können. Die Kultur- und Tourismusverwaltung von Shanghai hat gestern verkündet, dass in Shanghai gemeldete Chinesen ab sofort wieder Reisen nach Xiamen und Mazu beantragen können. Bei Xiamen und Mazu handelt es sich um von Taiwan verwaltete Inseln, die in der Nähe des chinesischen Festlandes liegen. Die taiwanische Festlandkommission betonte am Mittwoch, seitens Taiwan hätten die drei kleinen Direktverbindungen von vornherein keine Beschränkungen für chinesische Staatsangehörige vorgesehen. Beschränkungen seien seitens des chinesischen Festlandes selbst auferlegt worden. Taiwan werde Anträge entsprechend der Bestimmungen entgegennehmen und bearbeiten. Laut der Tourismusverwaltung in Shanghai können Einwohner Shanghais bei qualifizierten Reisebüros mit entsprechenden Zertifizierungen und Genehmigungen in Shanghai und Fujian sich für Einzel- und Gruppenreisen nach Xiamen und Mazu anmelden. Der Tourismus zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße unterliegt aktuell Beschränkungen. Aktuell können lediglich chinesische Staatsbürger mit Wohnsitz in einem Drittstaat eine Einreisegenehmigung zu touristischen Zwecken beantragen. Bürger der chinesischen Küstenprovinz Fujian können zudem die vorgelagerten Inseln Xiamen und Mazu besuchen. Das taiwanische Innenministerium soll kürzlich Asylanträge von Burmesen in Taiwan abgelehnt haben. Über 20 zivilgesellschaftliche Gruppen versammelten sich am heutigen Donnerstag vor dem Eingang des Innenministeriums, um ihre Unzufriedenheit auszudrücken. Sie riefen die Regierung dazu auf, Menschen nicht in Kriegsgebiete zurückzuschicken. Die Regierung solle schnellstmöglich internationale Menschenrechtsstandards umsetzen und nach dem Prinzip der Nichtzurückweisung eine umfassende Asylpolitik entwickeln. Laut dem in der vergangenen Woche von Amnesty International veröffentlichten Menschenrechtsreport stieg in Myanmar die Zahl der Todesopfer unter der Zivilbevölkerung auf über 7.000. Außerdem gab es mehr als 3,5 Millionen Binnenvertriebene. Die Zahl der Luftangriffe stieg 2025 um 50% im Vergleich zum Vorjahr. Die Taiwan Association for Human Rights sowie die Taiwan Myanmar Civic Association sagten während einer Pressekonferenz am Eingang des Innenministeriums, dass ungefähr 10 Menschen mit burmesischer Staatsbürgerschaft ihre Asylanträge zwischen Juni 2023 und Mai 2024 zur Überprüfung eingereicht hätten. Die Überprüfung durch das Innenministerium habe 2 Jahre gedauert und erst in diesem Jahr sei bekannt geworden, dass kein einziger Antrag genehmigt worden sei. Du Keke von der Taiwan Myanmar Civic Association sagte, Burmesen in Taiwan hätten ganz einfache Bedürfnisse. Sobald die Lage in Myanmar wieder stabil sei, würden sie zurückgehen. Chen Jinghe von der Asia Citizen Future Association wies darauf hin, dass Japan nach dem Militärputsch in Myanmar die Aufenthaltsbeschränkungen von Burmesen gelockert habe. Thailand habe im vergangenen Jahr seine Asylpolitik auch gelockert. Er hoffe, das von der taiwanischen Regierung international genutzte Motto »Taiwan can help« nicht nur ein Spruch sei. Ein Vertreter der Einwanderungsbehörde nahm die Erklärung der Gruppen entgegen und sagte, er werde sie zur weiteren Prüfung an das Ministerium weiterleiten. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex TAIEX ist heute um 376 Punkte gesunken, das sind 0,96%. Damit lag der Abschlusskurs bei 38.926,63. Das Handelsvolumen an diesem Donnerstag betrug 1,02 Billionen Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 27,31 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter für Donnerstag, den 30. April. Heute ist es in Taiwan regnerisch bei Temperaturen bis zu 22 Grad im Norden und 27 Grad im Süden. Und nun die Aussichten für morgen, Freitag, den 1. Mai. Am Internationalen Arbeiterkampftag ist es im Norden Taiwans bewölkt, im Osten regnet es auch. Die Temperaturen liegen dabei bei bis zu 25 Grad. Der Westen Taiwans kann sich derweil über Sonnenschein freuen bei Höchsttemperaturen von 29 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten am Donnerstag, den 30. April 2026 von Radio Taiwan International. Weiter geht es nun mit dem Formosaik.
Am Mikrofon begrüßt Sie nun Uta Rindfleisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, am vergangenen Wochenende fand auf dem Gelände der ehemaligen Blumenexpo neben der MRT-Station Yuanshan in Taipei zum 9. Mal der sogenannte Waldmarkt statt. Ich traf dort auf Frau Xie von der Agentur für Wald und Naturschutz und bat sie, Ihnen, unseren Hörern, dieses Event vorzustellen.
森林市集啊，它其实是这个林业及自然保育署我们整个署的相关推动的政策啊，产品就是会在这个森林市集来推广。那参加的民众会是
Sie sagte, dieser Waldmarkt ist eine Gelegenheit für die Agentur für Wald- und Naturschutz, ihre Arbeit und die von der Agentur geförderten Projekte vorzustellen. Er bietet etwas für alt und jung, für jeden, der den Wald liebt. Außer Verkaufsständen gibt es auch die Möglichkeit, an vielen Do-it-yourself-Aktivitäten teilzunehmen. Zum Beispiel kann man lernen, Produkte aus Holz herzustellen oder auch Pflanzen auf Holzrinden anzubringen oder Pflanzenarrangements zu machen. Dies sind alles Aktivitäten, die heilsam auf Körper und Seele wirken. Wir verfolgen nun auch eine Politik, die wir Unterwaldwirtschaft nennen, wobei wir im Wald den Platz unterhalb von Bäumen nutzen, um zum Beispiel Duftpflanzen anzupflanzen, aus denen man ätherische Öle gewinnen kann, oder ein anderes Beispiel sind Shiitake-Pilze, die auf Holzstämmen gezüchtet werden. Auch der endemische Taiwan-Bergtee kann unterhalb von Bäumen angebaut werden. Um diese Politik zu fördern, bieten wir eine Aktivität an, bei der die Teilnehmer einen Stein bearbeiten, der in der Lage ist, den Duft zu verbreiten, wenn man darauf ein ätherisches Öl tröpfelt. Wir unterstützen auch die Zertifizierung von Produkten, denn wenn die Konsumenten zum Beispiel ätherische Öle kaufen, dann wollen sie wissen, ob diese gesund sind, woher die Rohmaterialien kommen und so weiter. Im Wald gibt es aber nicht nur Holz und Pflanzen, sondern auch Wildtiere. Jedes Jahr gehören die auf dem Waldmarkt angebotenen Plüschtiere zu den beliebtesten Produkten. Die Plüschtiere, die hier angeboten werden, zeigen alle Wildtiere, die in Taiwan vorkommen, wie zum Beispiel der taiwanische Schwarzbär, das taiwanische weißgesichtige Flughörnchen und so weiter. Eines der begehrtesten Plüschtiere ist eine taiwanische Eulenart, deretwegen die Leute sogar bereit sind, lange in einer Schlange anzustehen. Der Waldmarkt ist aber nicht nur ein Ort, wo man Dinge kaufen kann. Hier findet man eine Verbindung von Alltagsleben, Ökologie und Produktion. Dies ist ein Event, das es wert ist, hierher zu kommen, um Spaß zu haben, um zu lernen und um Erfahrungen auszutauschen.
这个森林治理它已经不是只是单纯大家觉得哦，就是只是单纯的买东西。我觉得它已经把生活、生态、生产整个就是包含在这一次的活动里面了。
Ich fragte dann weiter, was die diesjährige Veranstaltung von den vorhergehenden unterscheide.
做声音时光机，对，就是说我们有一些体验的活动，然后我们还有邀请到一些很特别的表演团体。那我们今年
Das Thema des diesjährigen Events lautet Klangzeitmaschine. Wir haben zum Beispiel eine Do-it-yourself-Veranstaltung, bei der man seine eigene Regenmaschine herstellen kann, so ähnlich wie sie früher bei Hörspielen verwendet wurde. Wir haben auch besondere Performance-Gruppen eingeladen. Bei einigen handelt es sich um Wohltätigkeitsorganisationen, bei anderen um Gruppen, die Tänze, Musikstücke usw. aufführen, die mit dem Wald zu tun haben. Im Wald kann man zum Beispiel den Wind hören oder Geräusche, wie Holz aufeinander schlägt. Sie drücken das durch Tanz oder Musik aus, sodass die Zuschauer das Gefühl vermittelt bekommen, mitten in der Stadt den Wald spüren und erleben zu können. Außerdem werden auch bei jedem Stand die Geruchsnerven gereizt, entweder durch ätherische Öle oder den Geruch von Holz oder aber Essensgeruch. Jeder Stand weist seine eigenen Besonderheiten auf, und ich finde, dass ein einziger Besuch nicht ausreicht, um alles zu erleben. Ich fragte dann, ob das der bisher größte Waldmarkt in der Geschichte sei. Sie sagte, tatsächlich hat der Markt dieses Jahr besonders viele Stände. Da dieser Markt in der Vergangenheit sehr erfolgreich war, wurde allgemein gefordert, dass wir die Zahl der Stände erhöhen. Letztes Jahr hatten wir etwas mehr als 40 Stände und dieses Jahr sind es 52.
Ja.
Ich wollte dann von ihr wissen, welchen Stand sie besonders empfehlen würde. Da brauchte sie nicht lange zu überlegen. Natürlich unseren eigenen Stand mit einheimischen Pflanzen. Viele dieser Pflanzen sind auch auf Taiwan endemisch. Da ist zum Beispiel die taiwanische wilde weiße Lilie. Lilien gibt es zwar überall auf der Welt, aber diese wilde weiße Lilie ist in Taiwan endemisch. In der Natur wächst sie vor allem am Meer und an Felsen. Dank der Zuchtarbeit der Gilde der Gartenbautechniker kann man diese wilde weiße Lilie nun auch als Topfblume mit nach Hause nehmen. Das daneben ist eine Pflanze, die man, wenn sie nicht blüht, als Unkraut abtun würde. Doch diese unscheinbaren endemischen Pflanzen sind in Blüte auch sehr schön und wir haben festgestellt, dass diese Pflanzen der globalen Erwärmung mit ihren höheren Temperaturen und der größeren Trockenheit besser standhalten können. Auch plötzliche Sturzregen können ihnen kaum etwas anhaben. Hier haben wir noch eine endemische taiwanische Orchidee. Die ist nicht nur sehr zart, sondern hat auch einen leichten Duft, weshalb sie Taiwan-Duftorchidee heißt. Die einheimischen Pflanzen sind sehr interessant und ganz anders als die in Europa. Wir sind in Taiwan auch besonders stolz auf unsere Farne. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es weltweit etwas über 4000 Farnarten, aber allein in Taiwan gibt es schon fast 2000, weshalb wir Königreich der Farne genannt werden. Ich bedankte mich bei Frau Xie und ging auf Entdeckungstour. Neben vielen Ständen mit Produkten aus Holz oder Bambus gab es auch einen Stand, der meine besondere Aufmerksamkeit erregte, denn hier wurden Geschirr und Blumentöpfe aus einem Verbundmaterial aus Bambusspänen und Stärke angeboten, das sich nach einer gewissen Zeit aufzulösen beginnt. Im Falle eines Blumentopfes muss dieser aber nicht abgenommen werden, sondern kann direkt in einen größeren Blumentopf eingetopft werden, wobei das Material des ursprünglichen Blumentopfes dann als Dünger wirkt. Wie lange sich der Blumentopf hält, hängt davon ab, ob sich der Topf im Freien oder im Haus befindet und auch wie hoch die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit und Sonneneinstrahlung ist. Die Besitzerin erklärte dazu Folgendes. Unsere Fabrik zählte ursprünglich zu den traditionellen Industrien in Südtaiwan. Wir haben Essgeschirr aus Plastik hergestellt. Dann haben wir jedoch beschlossen, dass wir eine sogenannte grüne Transformation durchmachen wollten. Unsere Fabrik befindet sich am Ufer des Öhrenbaches. Da wir uns in der örtlichen Umwelterziehung engagiert hatten, wussten wir, dass es am Oberlauf des Öhrenbaches sehr viel Bambus gibt, der nicht genutzt wird, weshalb die Gefahr von Wildfeuern dort besonders groß ist. Wir haben daher einen Projektvorschlag eingereicht, ein Verbundmaterial aus verschiedenen Stärkemehls mit unterschiedlichen Eigenschaften und den Bambusmaterialien zu entwickeln, das zu einem gewissen Grad haltbar ist. Beim Upcycling von Bambus wird der Bambus bisher immer zu einem sehr feinen Pulver gemahlen, wobei jedoch sehr viel Energie verbraucht wird. Wir verwenden kein Pulver, sondern feine Bambusspäne. Bei der Produktion konnten wir unsere alten Formen für Essgeschirr verwenden. Auch wenn sich diese Produkte nach einer gewissen Zeit zersetzen, können sie uns eine Zeit lang begleiten, bevor sie wieder Teil der Natur werden. Im Falle der Blumentöpfe werden die Bodenorganismen den Topf langsam auffressen, was jedoch das Wachstum der Pflanzen fördert. Sie fügte auch hinzu, dass in den Gartenbaukreisen in Taiwan bisher noch nicht viele Leute bereit seien, Blumentöpfe zu kaufen, die nur begrenzt haltbar sind. Ich habe einen mit nach Hause genommen und bin gespannt, wie lange er sich halten wird. Tatsächlich sind aber auch Blumentöpfe aus Plastik nicht ewig haltbar und letztendlich dann nur noch Abfall, nicht Dünger.
Nun hören Sie rund um die Insel.
rund um die Insel.
Musstest du die Sprichwörter auch übersetzen oder nur die Geschichten?
Ich habe alles übersetzt. Also ich habe erstmal die Geschichten übersetzt, aber ich habe auch die Sprichwörter selbst übersetzt. Und zwar möglichst eng am Chinesischen, also möglichst einfach, aber eng am Chinesischen. Manchmal hat man so das Gefühl, ja, da gibt es ja vielleicht so ein deutsches Äquivalent, wie zum Beispiel gerade bei dem Pferd und dem Hirsch, wo man zum Beispiel sagen kann, jemand mal ein X für ein U vormachen. Aber das trifft die Sache nicht unbedingt. Mhm. Es gibt ganz wenige Sprichwörter, wo das vielleicht funktionieren könnte. Aber häufig schwingt dann auch was anderes mit. Und deswegen habe ich davon Abstand genommen. Ich habe also keine ähnlichen deutschen Sprichwörter genommen. Aber ich habe stattdessen unter jede Geschichte einen Hinweis geschrieben auf die Bedeutung. Ich habe am Anfang immer gedacht, na, das ist doch irgendwie klar, was das bedeutet, bis mich Bekannte darauf aufmerksam gemacht haben. Das ist nicht unbedingt für einen deutschen Leser klar. Und dann habe ich unter jede Geschichte einen Hinweis geschrieben, in welche Richtung das zielen soll.
Ja, ich denke, das ist oft klar für dich, weil du damit schon so lange vertraut bist und so weiter.
Ja, wenn man die Geschichte 3 oder 4 Mal gelesen hat, dann denkt man sich, das liegt ja auf der Hand. Aber das liegt eben für einen Leser nicht auf der Hand.
Ja. Und was war für dich die größte Herausforderung bei der Übersetzung der Sprichwörter oder bei der Übersetzung der Geschichten?
Ich denke, das Übersetzen selbst war nicht die größte Schwierigkeit, denn wenn man es nicht übersetzen kann, kann man es nicht übersetzen, dann lässt man die Finger davon. Eine Schwierigkeit ist da, am Ball zu bleiben und dann immer wieder zu sagen, okay, ich mache jetzt wieder eine Geschichte und jetzt mache ich wieder eine und noch eine. Im Deutschen gibt es die Redewendung, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und so funktioniert das auch mit solchen Übersetzungsprojekten. Wenn man sich von vornherein vornimmt und sagt, ich möchte unbedingt 80 oder 90 Geschichten schaffen, dann schafft man das eventuell nicht, weil das ist ein ziemlich dicker Brocken. Ja. Aber wenn man sagt, ich mache jetzt nochmal 5 dabei in den nächsten Wochen, und in den Ferien mache ich dann jede Woche mindestens 1 oder 2, dann ist das durchaus schaffbar. Und das ist, glaube ich, das größte Problem. Man muss am Ball bleiben und man muss übersichtliche Einzelbereiche haben, die man sich vornimmt. Ne? Ich glaube, das war so eigentlich die Herausforderung. Ne?
Ja. Und hast du denn eine bestimmte Zielgruppe für dieses Buch?
Ich habe eher an Leserinnen und Leser gedacht, die sich allgemein für chinesische Kultur und Literatur interessieren. Und damit meine ich nicht unbedingt Kultur oder Literatur aus China, sondern ich meine insgesamt den chinesischen Kulturraum. Ich habe auch festgestellt, dass der ein bisschen größer ist als nur die Länder, wo Chinesisch gesprochen wird. Dann auch natürlich an Leute, die chinesische Sprache lernen, besonders natürlich auch Studenten, und die gerne einen Überblick bekommen möchten über das, was es da an chinesischen Sprichwörtern so gibt. Und gerade für die Gruppe habe ich dann auch einen ziemlich großen Anhang gemacht. Ich glaube, der ist für viele Leute vielleicht nicht so interessant oder einfach zu speziell, aber ich habe versucht, zu möglichst allen Eigennamen oder Ortsnamen die historischen Quellen herauszufinden. Das heißt also, viele Personen haben ja tatsächlich gelebt. Zum Beispiel weißt du selbst Cao Cao, der Name sagt dir sicher was. Ja. Oder Qin Shi Huangdi, der erste chinesische Kaiser. Diese Figuren tauchen da durchaus auf und zu denen habe ich versucht, Informationen rauszubringen, wann die gelebt haben, wo die gelebt haben. Oder auch zum Beispiel die Schlacht an der Roten Klippe, Cibi heißt sie. Wann war die eigentlich? Wer hat da gegen wen gekämpft und wo war diese Klippe? Und wenn man heute in China Reisen macht, dann kann man einige von diesen Orten durchaus noch besichtigen. Mhm. Das sind Orte, da steht dann eine große Gedenktafel und da kann man dann auch interessante Selfies machen, dass man genau an dem Ort steht, wo die Schlacht an der Roten Klippe stattgefunden hat. Mhm.
Tatsächlich könnte ich mir auch vorstellen, dass es auch für Taiwaner zum Beispiel interessant ist, dieses Buch zu benutzen, wenn sie zum Beispiel nach Deutschland gehen oder wenn sie deutsche Freunde haben und ihnen zum Beispiel einen Teil der taiwanischen oder chinesischen Kultur eben erklären. Also, weil sie kennen diese Sprichwörter vielleicht alle, aber wissen nicht genau, wie sie es erklären sollen auf Deutsch. Und ich glaube, da hilft so eine Sammlung auch ganz gut.
Also ich denke, natürlich, eine Geschichte dazu ist immer gut und macht auch mehr Spaß und bringt die Gedanken vielleicht auch ein bisschen besser rüber, als wenn man nur das einzelne Sprichwort hat. Weil wie will man das Sprichwort erklären, zum Beispiel Simien Zuge auf allen 4 Seiten die Lieder von Chu? Ja, da käme ich, glaube ich, als Taiwaner in Deutschland ziemlich stark ins Stolpern. Übrigens auch ein sehr bekannter Stoff, der in der Peking-Oper verwendet wurde und auch zigmal verfilmt worden ist, ne? Die Geschichte, die dahinter steckt, ne? Mhm. Aber dann hat man zum Beispiel eben eine Vorlage, wo man sagen kann, hier, da gibt es eine einfache Geschichte dazu. Vielleicht sagt ihr das dann mehr, was dieses Sprichwort bedeutet und auch, was das für uns bedeutet, ne? Mhm. Und nicht für deinen Sohn, der, was das für deinen Sohn bedeutet, das stellt sich erst im Laufe der Jahre heraus, wenn der erstmal 25 oder 30 ist. Und dann erinnert er sich vielleicht an einige von diesen Sprichwörtern, wenn er die irgendwo liest. Ja. Wie alt ist dein Sohn jetzt? 15?
Fast 15, ja.
Ah, das ist...
In dem Alter ist das für ihn nervig.
Ja, wer interessiert sich in dem Alter für Faustzitate? Ne?
Ja.
Aber du hattest vorhin gefragt, ob diese Sprichwörter noch gängig sind. Also die werden in der Schule noch gelernt. Es gibt da Lehrbücher dazu und das ist Lesestoff. Und dann gibt es auch so kleine Fragen hinterher dazu. Was soll das bedeuten? Wer war der? Und wie kann man das in diesem Satz bedeuten oder einsetzen und so weiter? Ne? Also es gibt kleinere Übungen auch dazu. Und deswegen denke ich, viele von diesen Sprichwörtern sind auch heute unter Erwachsenen durchaus noch gängig.
Und ja, hast du eine Lieblingsgeschichte oder ein Lieblingssprichwort?
Ja, also mehrere. Eins ist mir relativ frühzeitig schon begegnet. Das hieß, an den Reissetzlingen ziehen, um ihnen beim Wachsen zu helfen. Und da dachte ich, diese Geschichte versteht jeder Bauer im Münsterland auch. Man muss dazu wissen, Reissetzlinge, die werden nicht ausgesät, sondern die werden vorher vorgezogen und dann werden die einzeln in die Reisfelder eingesetzt und dann sollen die natürlich langsam hochwachsen. Und die Geschichte geht so. Einstmals lebte im Lande Sung ein Mann, der wünschte sich Tag und Nacht, der Reis auf seinen Feldern möge doch etwas schneller wachsen. Eines Tages kam ihm eine großartige Idee. Er ging aufs Feld und zog jeden einzelnen Setzling etwas in die Höhe. Damit plagte er sich den ganzen Tag und ging am Abend völlig erschöpft nach Hause. Dort sprach er zu seiner Familie, »Was bin ich heute müde! Aber die Setzlinge auf dem Feld sind um einiges gewachsen.« Als seine Söhne das hörten, wunderten sie sich sehr und liefen eilends zum Feld. Aber dort sahen sie nur noch, dass auf dem ganzen Feld die Setzlinge verdorrt lagen. Das ist aus Mencius, aus den Werken des Philosophen Mencius. Und die Bedeutung ist, man will zu schnell Erfolge erzielen, verdirbt aber dadurch alles. Mhm. Und ich denke, das läutet jedem Bauern im Münsterland auch ein, dass das keine gute Methode ist, ne, an den Schößlingen oder an den Setzlingen zu ziehen. Ne?
Ja.
Also die Geschichte fand ich toll, die war wirklich sehr, sehr einleuchtend. Und es sind nicht alle Geschichten so simpel und einleuchtend, aber es gibt auch Geschichten, die haben ein bisschen Humor drin. Denn die Geschichten erzählen nicht nur unbedingt, wie das Sprichwort entstanden ist, sondern sie erzählen häufig auch, wie das Sprichwort in der Vergangenheit mal verwendet worden ist. Ne? Aber es gibt dann eine Geschichte, die hat durchaus Humor. Die Geschichte heißt, mit der Axt einen Windstoß hervorrufen. Ein Mann im Lande Chu strich sich einst auf die Nasenspitze ein wenig Kalkpulver, wie man es zum Verputzen der Wände verwendet, so dünn wie der Flügel einer Fliege. Dann forderte er seinen Freund, Meister Shi, auf, dieses Pulver mit seiner Axt zu entfernen. Klingt gefährlich, ne? Meister Shi schwang seine große, scharfe Axt, zielte auf die Nase seines Freundes und plötzlich ließ er die Axt niedersausen. Sein Schlag war so außergewöhnlich schnell, dass man nur ein Sausen hörte, wie die Axt durch die Luft fuhr. Das Pulver war von der Nasenspitze heruntergeweht und die Nase wies nicht die kleinste Schramme auf. Nachdem Fürst Sung Yuan davon gehört hatte, rief er Meister Shi zu sich und forderte ihn auf, das Meisterstück zu wiederholen. Meister Shi antwortete, »Natürlich weiß ich noch, die Axt zu gebrauchen, aber leider ist der Freund, der seine Nasenspitze zu riskieren gewillt war, schon vor einiger Zeit gestorben.«
Ja, dann bedanke ich mich erstmal recht herzlich für deine Zeit und für die interessanten Geschichten. Und ja, dann hoffe ich oder wünsche ich dir mit dem Buch viel Erfolg.
Ja, dankeschön, Ilong.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 30. April 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Dann auf das Weltkugelsymbol klicken und Deutsch auswählen. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Programmbeiträge und Links zu unserer Facebook-Seite, unserem Instagram- und X-Konto und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich für das Zuhören. Am Mikrofon sprach Juliane Miller.